ARD.
Dann denkst du so, okay, aus welcher Region kommt der denn, der Brandstifter? Erstmal gehst du erstmal davon aus, der ist nicht aus Meine, sonst würde er vielleicht rund um Meine was anzünden. Ne? Also da kommen natürlich viele Diskussionen. Ist es einer von der Feuerwehr? Ja. Wer könnte es denn sein? Ja. Wer war denn jetzt bei jedem Einsatz immer der Erste?
Mein Einsatz. Der NDR Feuerwehr-Podcast. Mit Torben Hildebrand und Feuerwehrfrau Theresa Balzer. Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder einfach nur wahre Actiongeschichten lieben.
Theresa, bist du soweit oder kaust du noch?
Haribo gerade.
Haribo,
wir wollen ja nicht sagen, wie früh es am Morgen ist, ne?
Ja, guten Morgen. Heute meine frühe Aufzeichnung.
Guten Morgen.
Und was ihr wissen müsst, hier liegen immer Süßigkeiten rum. Und ja, Nervennahrung für spannende Einsätze. Denn wir nehmen euch mit hinter die Kulissen der Feuerwehren, hinter die Kulissen der Einsätze. Zusammen mit den freiwilligen Feuerwehrleuten natürlich. Wahre Actiongeschichten ohne Schnickschnack gibt's alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. So, fertig?
Ready.
Habe ich aber gut überbrückt. Und hier sitzt schon unser nächster Gast, Alex Thormann von der Feuerwehr Meine im Kreis Gifhorn in Niedersachsen. Meine liegt, grob gesagt, zwischen Braunschweig und der Lüneburger Heide. Wer sich da jetzt so ein bisschen orientieren will, der weiß jetzt Bescheid. Und wir haben es eben schon gehört, es geht heute um Crime und einen Brandstifter und eine Brandserie. Hallo Alex.
Hallo zusammen. Hallo.
Es ist der 25. Mai 2019, 22.18 Uhr. Ein Samstagabend. Alex und seine Kameraden der Feuerwehr Meine werden zu einem kleinen Brand gerufen. B1 ist das Stichwort. Es brennt am Rande des kleinen Ortes Abbesbüttel, auf einem verlassenen Platz des ehemaligen Kiesabbaugebiets. Ein unspektakulärer Einsatz, auf den ersten Blick.
Als wir angekommen waren, stand ja schon die Feuerwehr Abbesbüttel dort und hat gelöscht. Man konnte natürlich Qualm sehen. Waren Container. Wir sind erstmal gar nicht so eingesetzt worden, weil die Feuerwehr Abbesbüttel das ja in dem B1 durchaus auch löschen kann. Wir haben dann mit unserem Tanklöschfahrzeug, ich saß übrigens auf dem Tanklöschfahrzeug, das war das Zweitangriffsfahrzeug. Mit 4000 Liter Wasser haben wir dann das TSFW von der Feuerwehr Abbesbüttel eingespeist. War jetzt erstmal so für mich nicht so spektakulär, weil wir natürlich als Besatzung des Tanklöschfahrzeugs nicht so viel zu tun hatten. Das macht dann überwiegend natürlich der Maschinist. Ja, da fing es eigentlich an, dass da Reifen gebrannt haben, Unrat. Interessant wurde es ja dann, dass wir einen Tag später, Sonntagnachmittag, ging wieder der Melder, wieder Abbesbüttel. Da haben wir gedacht, okay, haben ja auch Autoreifen gebrannt, die kriegt man ja auch immer nicht so schön aus. Ist bestimmt Nachlöscharbeiten. War dann aber leider, was heißt leider, war dann nicht der Fall. Vor Ort hat dann ein Kleintransporter gebrannt, 50 Meter daneben. Da denkst du dir natürlich schon irgendwie,
was stimmt hier nicht?
Haben die Jugendlichen am Wochenende zu viel Langeweile. Ich saß wieder auf dem Tanklöschfahrzeug und wir haben wieder nur in Anführungszeichen das TSFW von Abbesbüttel eingespeist.
Das heißt, ihr habt Wasser gebracht, damit die dann...
In dem Alarmierungskonzept ist es halt so, dass die Schwerpunktwehr und die Partnerwehr von Abbesbüttel natürlich dem Einsatz zufährt. Naja, und da das TSFW von Abbesbüttel nur 500 Liter fasst.
Alex sitzt wieder auf dem Tanklöschfahrzeug. Wieder muss er nicht löschen. Eine ernüchternde Bilanz für ein Wochenende.
Ich sag mal, Samstagabend kann sich zum einen erstmal jeder was anderes vorstellen, als, zwei Stunden auf dem Tanklöschfahrzeug zu sitzen und nichts zu machen. Und Sonntagnachmittag ist ja jetzt auch nicht die beste Zeit, um jetzt zwei Stunden im Feuerwehreinsatz zu verbringen. Nur weil vielleicht Jugendliche irgendwie gezündelt haben oder es schon irgendwo, ja.
Ja, wenn man das Gute daraus ziehen will, Einsatz schnell erledigt, keine große Nummer, also kein 24-Stunden-Einsatz oder so, sondern wieder abgelöscht, ne, Kleintransporter fertig und dann geht's weiter nach Hause, richtig?
Ja, das ist richtig. Ich sag mal, schlimmer ist eigentlich nur noch eine Brandmeldeanlage, ne, würde ich mal sagen.
Nee, nachts um 3 Ölspur.
Ja.
Das ist auch heftig.
Oder Katze unterm Scheunentor, nachts um 4 oder
ja,
was,
ja,
ne,
genau.
Um eine Katze zu befreien, aber gut.
Ja gut, das ist schlimmer geht immer. Ne?
Ja.
Alex hakt die Einsätze ab. Sonntagabend, nur ein paar Stunden später, ist er gerade mit seiner Tochter unterwegs, als wieder ein Alarm geht. Alex ist aber zu weit weg, um selbst mit auszurücken. Dieses Mal brennt ein Holzhaufen im Wald. Es bleibt einige Tage ruhig, bis am 2. Juni erneut der Container am Kiesabbaugebiet in Flammen steht. 2 Tage später, am 4. Juni, heulen wieder die Sirenen. Es ist kurz vor Mitternacht. Das Schützenhaus im Mainer Ortsteil Grassel brennt. Als Alex und die Kameraden ankommen, sieht er überall nur Blaulicht.
Alles läuft wild durcheinander erstmal rum. Ich sag mal, die erste Minute ist ja immer so diese Chaosphase. Das ist natürlich auch in allen Wehren so. Dann siehst du natürlich schon, dass es qualmt wie nichts Gutes. Und Feuerschein hat man jetzt so erstmal gar nicht. Es hat eigentlich mehr gequalmt, aber das liegt sicherlich auch daran, dass natürlich sofort der Erstangriff von außen vorgenommen wird, von der ersteintreffenden Wehr. Ne?
Und wo kam der Qualm raus? Aus dem Fenster, aus dem Dach?
Ja, oder? Fenster, Dach. Also was heißt Fenster? Ne? Die Fenster sind natürlich zu, aber das quoll schon überall raus. Also es muss schon eine Zeit gebrannt haben. Ne? Es ist natürlich jetzt auch ein bisschen abseits.
Aber geborsten waren die Fenster noch nicht.
Nee. Da haben wir dann schon gedacht, okay, das war, glaube ich, auch schon als B2 alarmiert. Dann rüstet sich natürlich der Wassertrupp oder bei uns der Wassertrupp als Reservetrupp oder zweiter Trupp aus. Und wir als Schlauchtrupp haben natürlich jetzt erstmal die Wasserversorgung aufgebaut. Wir haben zwar auf dem Tanklöschfahrzeug auch 4000 Liter Wasser dabei, aber diesmal musste das Tanklöschfahrzeug dann das Löschgruppenfahrzeug einspeisen. Von daher hatten wir da schon alle Hände voll zu tun, erstmal die Schlauchleitung zu legen. Ich hatte dann einen jungen Kameraden noch an der Seite, der jetzt, glaube ich, auch erst ein halbes Jahr oder so dabei war. Und wir haben dann die Atemschutzüberwachung im Anschluss noch übernommen, weil dann 4 Trupps wurden, glaube ich, in Summe eingesetzt. Das war ein Riesendrama, erstmal in Schützenheim reinzukommen. Gott sei Dank sind die ja doch ein bisschen gesichert. Da musste dann, der Angriffstrupp musste mit der Flex durch die Stahltür vor der Tür rein. Dann hat man versucht, übers Dach reinzukommen. Es war schon spannend.
Wie haben Sie versucht, übers Dach reinzukommen?
Ja, wir haben so eine Rettungssäge. Mhm. Damit haben wir es erst probiert. Das ist ja so ein Holzschieferdach, sag ich mal. Das hat dann nicht ganz so funktioniert, weil die nur einen begrenzten Anschlag hat.
Ja.
Und dann haben wir eine große Kettensäge genommen und dann...
Aber musstet ihr da aufs Dach?
Ja, genau.
Wie also seid ihr da hoch?
Der Wassertrupp, ich glaube Wassertrupp oder irgendein anderer Trupp, weiß gar nicht, ob das jetzt ob das von unserer Feuerwehr ist. Wie gesagt, in dem Partnerkonzept melden sich dann ja alle Angriffstrupps oder alle Trupps der einzelnen Wehren, melden sich ja dann bei der Atemschutzüberwachung an. Und welcher Trupp jetzt wohin geht, habe ich jetzt nicht mehr so vor Augen. Aber ein Trupp ist auf jeden Fall übers Dach reingegangen und hat dann, sag ich mal, eine Öffnung geschaffen.
Ja, also aber, Leiter rangestellt wahrscheinlich.
Ja, klar.
Keine Räuberleiter.
Nein, kein, ja, genau. Ja. Nee, die sind auch nicht die Dachrinne hochgeklettert. Nee.
Sehr schön.
War da schon das Gefühl, was ist denn hier los, hier stimmt was nicht? Oder war das für euch da noch ein ganz normaler Einsatz?
Also für mich würde ich sagen, als wir dort angekommen sind, denkt man da erstmal nicht dran. Ne? Du fokussierst dich auf deine Aufgaben. Was kriege ich gleich für einen Auftrag? Da denkst du ja nicht dran. Ne? Das, nach dem Einsatz denkst du dir schon, okay, jetzt war das ganze Wochenende... Ich sag mal, kleinere Spielereien im abgelegenen Zweig, im Kieswerk. Und jetzt das Schützenheim, das rennt ja auch nicht von alleine.
Mhm. Vor allen Dingen statistisch gesehen, habt ihr wie viele Einsätze im Jahr?
So, ne? Ja, also wir als Schwerpunktfeuerwehr haben, glaube ich, 50, 60 Einsätze im Jahr. Das ist schon eine ganze Menge. Jetzt davon, das teilt sich immer so, ne? 2 Drittel sind technische Hilfeleistungen, 1 Drittel ist Brand. Mhm. Denkt man, das ist irgendwo überall ähnlich.
Ja, aber so wenn du sagst, ne, Brandeinsätze, irgendwie Bauchgefühl habt ihr doch immer bei der Feuerwehr.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Das ist schon, war schon irgendwie merkwürdig.
Statistisch auch eher unwahrscheinlich, dass du so viele Brände hintereinander hast, ne? So.
Ja.
Genau.
Und dieser Einsatz ist nun deutlich aufwendiger und langwieriger als die vorherigen. Die Kameraden versuchen also, ins Gebäude zu gelangen. Dabei müssen sie sich aber sicher sein, dass der Luftzug, der durch eine Öffnung entstehen wird, nicht dazu führt, dass das Feuer so richtig durchzündet.
Also es ging mir so durch den Kopf, was liegt denn in so einem Schützenheim überhaupt? Ne? Haben wir Munition da? Was für Waffen liegen da? Wo brennt es da? Wenn es Brandstiftung ist, okay, dann wird es ja eher sozusagen von außen nach innen reingetragen worden. Was ist denn, wenn es nicht Brandstiftung war? Wie gefährlich wird das jetzt? Ne? Ich glaube, da wurden alle Trupps auch schon sensibilisiert, da mit äußerster Vorsicht vorzugehen. Der Einsatz hat sich gezogen, weil wir haben, glaube ich, in Summe 4 Trupps am Ende auch eingesetzt. Also ich glaube, wir können eigentlich 3 Trupps, sag ich mal, auf einem Blatt händeln. Ich meine, dass ich schon immer umgeschrieben habe. Ne? Dann kommt ja mal alles Mögliche zusammen. Ne? Welche Nummer hat das PA-Gerät? Welche Nummer hat der Kollege am Helm oder der Kamerad am Helm? Welche Flaschennummer und so weiter. Ne? Da muss ja alles Mögliche eingetragen werden. Ne?
Wir haben natürlich Atemschutzüberwachung schon ein paar Mal thematisiert im Podcast, aber ich glaube, wir können das unseren Nicht-Feuerwehrleuten da draußen, die uns hören, vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Wie funktioniert das? Warum ist das so wichtig?
Naja, am wichtigsten ist es ja erstmal für den Trupp, der eingesetzt wird, dass jederzeit jemand weiß, wo ist denn dieser Trupp überhaupt? Ne? Welchen Flaschendruck hat der Trupp? Ich sag mal, und wenn der Trupp eingesetzt ist und am Arbeiten ist, vielleicht seinen Flaschendruck, sag ich mal, aus den Augen verliert, dann läuft er ja irgendwann Gefahr, dass eventuell die Luft zu Ende ist. Und damit das quasi jemand überwacht und dann auch, sag ich mal, alle 10 Minuten den Trupp anspricht, wie viel Druck hat das Manometer von dem, der am wenigsten hat? Ne? Weil natürlich auch irgendwo Rückzugszeiten mit berücksichtigt werden müssen. Das wird dann abgefragt und es wird natürlich, oder der Trupp soll natürlich auch immer sagen, wo er gerade ist. Ne? Wechselt er den Raum?
Ja.
Gehe ich aufs Dach? Gehe ich jetzt los? Was finde ich vor? Damit der Einsatzleiter natürlich auch Rückmeldung kriegt. Ne?
Das heißt, ihr habt immer Funkkontakt auch zu den Trupps. Ne? Ihr
Absolut.
Wisst, was da drin
ist. Ja. Ohne das geht ist auch nicht. Die Lebensversicherung. Ja, letztendlich auch logistisch vorher ist es so, dass der AGT-Trupp sich bei dieser Atemschutzüberwachung meldet, die beim ELW vielleicht auch, ne? Ist also oftmals.
Die sind ja auch gesondert gekennzeichnet, sodass sie halt auch gefunden werden, sag ich mal. Also es muss, genau. Klar, viele machen das am ELW oder es wird eine Sammelstelle eingerichtet, wo sich natürlich auch aus den ganzen Wehren, die Trupps stellen, die Atemschutzgeräteträger, werden dann ja irgendwo gesammelt und dann nicht wild durcheinander eingesetzt, sondern die melden sich an, alles klar. Der Einsatzleiter sagt, ich brauche einen zweiten Trupp fürs Dach zum Beispiel. Mhm. Ne? Und ein Reservetrupp muss ja auch gestellt werden. Bei uns das Konzept ist so, einmal Reservetrupp, immer Reservetrupp. Ist eigentlich, ich sag mal, für den Atemschutzgeräteträger, ich will mal sagen, das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du Reservetrupp bist. Ne? Dann stehst du halt die ganze Zeit Gewehr bei Fuß. Ist natürlich eine wichtige Sache, aber du wirst halt nicht eingesetzt. Ne?
Ja.
Nochmal kurz zu der Anmeldung. Der AGT-Trupp meldet sich dann an bei der Atemschutzüberwachung. Das ist ein Klemmbrett mit teilweise auch so einer Uhr, ne?
Genau.
Die man einstellen kann, die dann halt zur Erinnerung für den Überwacher da gilt. Der funkt dann den Trupp innen an, fragt den Druck dann ab. Dann wird das notiert. Vorher wird auch so eine Art PIN abgegeben. Ich weiß nicht,
ja, genau.
Wie
es bei wir haben ja, auch solche Haken.
Es ist an der Jacke und du gibst vorher halt diesen PIN ab und dann kann sofort eine Zuordnung stattfinden.
Okay.
Hier war es zum Beispiel auch so, dass ich war ja der Schlauchtruppführer, dass mein Schlauchtruppmann, der wurde dann für die Atemschutzüberwachung eingeteilt, war ja der junge Kamerad. Das war natürlich erstmal unglücklich, weil er selber ja kein Atemschutzgeräteträger ist. Und dann, klar, die sind bei uns alle ausgebildet darauf, aber es ist schon mal was anderes. Wenn du selber Atemschutzgeräteträger bist, weißt du schon, was macht jetzt der Trupp? Ne? Und von daher haben wir das am Ende dann auch zu zweit gemacht, weil es dann auch nicht mehr handelbar war mit 4 Trupps.
Die Feuerwehr löscht das Schützenhaus bis in die frühen Morgenstunden. Eine ehrenamtliche Projektgruppe hat dort Geräte und Material gelagert. Es wird durch die Flammen beschädigt. Insgesamt wird der Schaden später auf rund 7.500 Euro geschätzt.
Also ich sag mal, jede Feuerwehr wird dann in ihrem Gerätehaus gewesen sein und wird dann natürlich darüber nachgedacht haben, also so ganz koscher war das auch nicht. Ich sag mal, da das ja alles in einer Region ist und wir uns immer wieder mit der Feuerwehr Abesbüttel, Feuerwehr Grassel und wir als Feuerwehr Meine immer wieder getroffen haben an der Einsatzstelle, kommt man natürlich auch schon beim Abbau ins Gespräch. Mhm. Und wir haben dann sowieso eine Einsatznachbesprechung, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen.
Ja.
Und da kommt dann schon auf, okay, wir haben hier wohl
einen kleinen Feuerteufel, möglicherweise.
Und dann geht es natürlich schon wieder in die Richtung, hoffentlich ist das keiner von uns.
Viel Zeit zum Spekulieren bleibt den Kameraden nicht. Nicht mal 24 Stunden später werden sie wieder alarmiert, wieder in der Nacht. Ein Nebengebäude eines Hofes brennt, dieses Mal in Wedelheine, einem anderen Ortsteil von Meine, direkt an der Hauptstraße.
Ja, das war irgendwie eine richtige bedrückende Stimmung, weil man steigt vom Feuerwehrfahrzeug ab und es läuft die Sirene im Ort.
Obwohl schon Kameraden da sind, alarmiert die Sirene weitere Feuerwehren aus der Umgebung. Denn das Gebäude steht lichterloh in Flammen. Die bisherigen Kräfte werden nicht ausreichen.
Man hört es, ja, man riecht es, man steigt ab und sieht die Panik in den Augen der Leute. Und dann muss man ja, dann gibt's nicht mehr diesen, ich trete hinterm Fahrzeug an und du machst dies und du machst das, sondern dann ist erstmal natürlich Chaos, ne? Du willst gucken, was ist mit dem Gebäude daneben, sind da noch Menschen drin und, ne? Also ich glaube da, ich will nicht sagen, dass da ein Feuerwehrmann Angst hat, aber es ist schon erstmal eine gehörige Portion Respekt dabei.
Ihr konntet wirklich lichterloh Flammen sehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir konnten es auch schon, also auf der Anfahrt sehen, ne? Dass es qualmt und wenn man dann in den Ort reinfährt, wie gesagt, war direkt an der Hauptstraße. Ja, das war schon ziemlich erschreckend.
War das für dich das größte Feuer seit Jahren oder wenn man das so einsortieren müsste?
Also für mich selber, ich schaffe es jetzt nicht alle 50 Einsätze im Jahr abzuarbeiten, aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Also wir haben natürlich auch solche Brände schon gehabt oder Küchenbrand oder ähnliches, aber dass jetzt eine Riesenscheune oder ein Nebengebäude so in Vollbrand steht, hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht in Erinnerung.
Ihr seid angekommen. Was war deine Aufgabe?
Ich war im Schlauchtrupp, diesmal auf dem Löschgruppenfahrzeug. Erstmal muss ich sagen, wir sind abgestiegen. Ich hätte fast gesagt, ich wusste erstmal gar nicht, was ich machen sollte. Aber klar, FEDV3 kennt jeder, weiß schon irgendwo, was ein Schlauchtrupp dann auch zu tun hat.
Ist das die Feuerwehrdienstvorschrift?
Ja,
oh,
genau.
So.
Gut.
Habt ihr das gerade?
Nicht schlecht.
Ja, und welche? Die Gruppe im Löscheinsatz?
Oh, na jetzt seid ihr fies. Ich fand mich gerade ganz gut, aber na gut, wahrscheinlich die Feuerwehrgruppe im Einsatz. Gibt es sowas?
Ja, ja, klar.
Ja, also Feuerwehrdienstvorschrift. Ja, wir schweifen ab.
Ja, genau. Also auf jeden Fall, wir sind abgestiegen. Der zweite Trupp rüstet sich ja dann sofort aus. Bis der Einsatzleiter das erkundet hat, bis der Gruppenführer Bescheid weiß. Normalerweise vergeht da ja ein bisschen Zeit, aber ich hatte das Gefühl, dass die sich nur angeguckt haben und unser Gruppenführer wusste schon sofort, alles klar, wir greifen das Ganze von hinten an, weil auf der Frontseite schon die andere Feuerwehr war. Und was wir dann, ja, was wir nicht wussten, diese Info hatte er ja kürzlich erst vom Einsatzleiter bekommen, dass dort ein 5000 Liter Flüssiggastank direkt dran steht an diesem Gebäude. Das heißt, wir waren eigentlich sofort natürlich erstmal dafür eingeteilt, diesen Flüssiggasbehälter zu kühlen.
Also Wasser draufhalten.
Also Wasser, viel Wasser. Wir haben, glaube ich, ein B-Rohr eingesetzt. Und wir als Schlauchtrupp haben dann Verteiler gesetzt. Wir haben die B-Schläuche geholt. Jeder hat jeden unterstützt. Da weicht man dann vielleicht auch ein bisschen von der FEDV3 ab. Wer setzt den Verteiler? Es ist dann eigentlich völlig egal. Ne?
Mhm. Hauptsache Wasser.
Hauptsache
kommt.
Wasser. Schnell muss es gehen. Und dann merkst du schon, okay, hier qualmt es ganz schön. Und unser Gruppenführer kam dann mit Atemschutzmasken an. Also ich am Verteiler hatte dann eine Maske auf mit Abeck-Filter, weil es einfach, obwohl wir relativ weit weg waren, es hat so gequalmt in alle Richtungen, dass du es nicht aushalten kannst. Selbst der Gruppenführer ist mit Abeck-Filter rumgelaufen. Ja. Also es war schon beängstigend, fand ich, weil das ist schon nicht mehr normal.
Weitere Kameraden kommen an. Es muss mehr Wasser her, denn die Tanklöschfahrzeuge und die normale Wasserleitung kommen an ihre Grenzen. Also verlegen die Feuerwehrleute Schläuche bis zum Mittellandkanal, der am Ortsrand verläuft.
Ich glaube, wenn man da an der Hauptstraße den Wasserhahn aufgedreht hätte, wäre nicht mehr so viel gekommen.
Auch dieser Einsatz zieht sich bis in den Morgen. Spätestens nach dieser Nacht ist allen klar, dass die Feuer das Werk eines Brandstifters sind. Und die Brände werden immer größer.
Ich glaube auch, dass im letzten Tag klar war, dass in diesem Kiesabbaugebiet diese drei Einsätze, ich weiß nicht, ob der Brandstifter dort geübt hat, da war spätestens klar, alles klar, Schützenheim, dann in Wedelheine und dann in dieser Größenordnung, das ist nicht mehr normal. Ne?
Aber wenn ihr dann das schon so vermutet habt, also jedes Mal war irgendwie auch so ein bisschen Gefahr mit dabei oder erhöhte Gefahr, wenn du sagst, bei dem Schützenheim da mit der Munition, jetzt haben wir hier einen 5000 Liter Flüssiggastank, das sind ja immer erhöhte Gefahren, die dazukommen. Ne? Also da macht man sich schon Gedanken dann, was kommt als nächstes, ne?
Ja gut, zu dem Zeitpunkt weiß man nicht, oder ja, denkst du, was gibt's denn noch für eine Steigerung, wenn sag ich mal, mitten im Ort so eine Riesenscheune brennt, ne?
Ja,
was kann die Steigung
immer,
sein?
Ne?
Ja, klar.
Wie habt ihr das nach diesem Einsatz zum Beispiel in der Truppe besprochen? Also, was macht das mit einem Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, wenn da so eine Serie losgeht?
Naja, zunächst einmal denkt man ja auch irgendwie, es kommt immer dichter, ne? Also wir jetzt aus Meine sind ja jetzt immer angefahren, ne? Ich sag mal, nach Abbesbüttel, nach Wedelheine, Wedesbüttel, wie auch immer. Wir sind immer zugefahren Jetzt war natürlich Wedelheine, ist jetzt schon nur 3 Kilometer von meiner entfernt, dann mitten an der Hauptstraße. Dann denkst du so, okay, aus welcher Region kommt der denn, der Brandstifter? Erstmal gehst du erstmal davon aus, der ist nicht aus meine, sonst würde er vielleicht rund um meine was anzünden. Ne? Also da kommen natürlich viele Diskussionen. Ist es einer von der Feuerwehr?
Ja.
Wer könnte es denn sein? Ja. Wer war denn jetzt bei jedem Einsatz immer der Erste?
Ist doch krass, wenn man sich dann gegenseitig verdächtigt.
Also das so habe ich nicht wahrgenommen, aber ich glaube schon, dass das im Kopf erstmal bei dem einen oder anderen ja auch drin ist. Und das ist wahrscheinlich auch legitim zu denken, so irgendwas ist komisch, in alle Richtungen zu denken.
Ich finde das übrigens ganz gut, dass wir mal ganz offen über so ein Thema sprechen, weil ich weiß immer, Feuerwehr und Brandstifter ist halt immer ein Tabuthema. Ne? Wir wollen hier auch jetzt nicht einen Riesenfass aufmachen, aber es ist immer schön, das Innenleben einer Feuerwehr in so einer, ja, in so einer heiklen Phase auch mal zu sehen. Weil das ist nicht ganz einfach, wenn du im Dunkeln tappst und weißt nicht, ist es einer von uns oder keiner von uns. Ne? Und dann kommen ja auch Gerüchte, dann schießen Geschichten ins Kraut.
Und gerade wenn ja auch, es sind ja immer viele Feuerwehren im Einsatz gewesen. Immer mindestens 3, 4 Feuerwehren. Also ich glaube, man guckt nicht sofort in seine rein, ne? Sondern man guckt ja, okay, das ist jetzt vielleicht vermehrt in Grassel und Umgebung gewesen. Hoffentlich ist es kein Kamerad aus Grassel. An deinen eigenen Kameraden vielleicht denkst du ja in dem Moment gar nicht.
Ich komme auch vom Dorf. Ich kann mich dran erinnern, in den 90er Jahren, da war ich klein, hatten wir auch mal so eine Geschichte, ähnliche Sache, auch ein Brandstifter unterwegs, hier eine Hütte, da eine Scheune. Und ich weiß, dass so im Dorf auch die Gerüchte losgingen. Man kennt so ein paar schräge Typen im Dorf, hat jeder so, dass es dann losgeht, war der das? Also es kriegt eine Dynamik, die ist nicht schön, ne?
Ja, genau, das kenne ich auch so. Es gibt ja so diese 2, 3 Leute, die man im Ort hat, die ja auch immer alles wissen, ne? Also, es ist ja auch erstaunlich, die wissen ja auch oft alles. Also, es stimmt ja auch immer sehr viel. Und wenn die dann anfangen zu spekulieren, dann wird es natürlich eng.
Ja. Ist auch gefährlich, ne? Wenn dann die Falschen verdächtigt werden, so genau. Wie du sagst, ja, das ist, ne? Dann sind Leute im Fokus, die gerne irgendwie Aufsehen erregen, aber vielleicht im Rahmen. Und letztendlich ist es vielleicht wer ganz anders. Ne? Also so wirklich sensibles Thema und gut, und wie du sagst, dass wir es ansprechen.
Heute Social Media, ne? Irgendwie, wenn du da am Pranger bist, aus Versehen, dann kriegst du es kaum noch gestoppt, ne?
Ja. Das Internet vergisst nie, ne?
Ich sag mal, wir haben ja auch so rumgealbert, ne? Geh bloß nicht mit deinem Benzinkanister für Rasenmäher Sprit holen zu Fuß, ne? Ja. Also, ich sag mal, diese eigene Unsicherheit der gesamten Situation versucht man natürlich über Sprüche oder lockeres Dasein irgendwie zu kompensieren oder zu überspielen. Aber diese Geschichten waren schon da, ne? Fahr bloß nicht mit dem Fahrrad durch die Feldmark und mach dich verdächtig.
Ja.
Ja, geh bloß nicht mit deinem Benzinkanister Rasenmäher Sprit holen mit dem Fahrrad oder was. Das war schon, denke ich, in jedem Ort irgendwo so Thema, ne?
Es bleibt Thema, denn auch in den kommenden Tagen brennt es in der Gegend immer wieder. Ein Müllhaufen, 2 Scheunen, ein Carport. Eigentlich kein großes Feuer, doch nun hat der Brandstifter auch in Alex' Heimatgemeinde zugeschlagen.
Da denkst du natürlich dann auch, jetzt ist der Brandstifter auch in deinem Dorf angekommen. Das ist nochmal eine ganz andere Situation, wenn's vorher immer in allen anderen Ortschaften war. Und dann ist es in deinem Ort. Gott sei Dank hatte dort aber ein Anwohner, sag ich mal, relativ schnell den Entstehungsbrand gemeldet, wie aus meine zum Ortsausgang, meine ja auch relativ kurze Wege gefahren sind, konnten das gerade noch so abwenden. Aber auch dort war natürlich Potenzial mit 3 Wohnmobilen, riesen Carport auf dem Hof. Das hätte auch schlimmer ausgehen können.
Die Kameraden sind schnell vor Ort. Sie sind in Daueralarmbereitschaft und das mittlerweile schon seit Tagen.
Zu dem Zeitpunkt war natürlich oft klar, dass es so Freitag, Samstag, Sonntag, 22 Uhr war so die häufigste Zeit. Und ich sag mal, viele haben wahrscheinlich schon in ihren Einsatzklamotten geschlafen, hatte ich jedenfalls immer das Gefühl, weil wie gesagt, ich habe es nicht immer auf das Erstangriffsfahrzeug geschafft, obwohl ich 300 Meter von der Feuerwehr weg wohne. Ich habe mich immer gefragt, wie machen die das? Aber ja, klar, die Leute sind freitags nicht mehr um die Häuser gezogen, die sind samstags nicht mehr weggefahren. Jeder wollte helfen, jeder wollte dabei sein. Ich weiß, zum Teil haben die sich Samstagabend zum Daten und zum Kickern im Feuerwehrgerätehaus getroffen und hatten alle schon ihre Hosen an. Ne? Dann ist natürlich klar, wenn ich da nicht dabei bin, dass wenn ich dann zum Gerätehaus komme, dass ich auf jeden Fall froh sein kann, wenn ich noch mitkomme. Ne? Und in der Zeit ist natürlich jeder, der Atemschutzgeräteträger war, auf Zack. Ja? Der war immer schön glatt rasiert, damit er auch einsatzfähig ist. Jeder wollte natürlich auch helfen, auch wenn es anstrengend ist. Ne? Ich sag mal, Feuerwehr ist ja auch Leidenschaft. Und ich sag mal, unabhängig davon, dass man sich nicht wünscht, dass jemand anders seinen Hof verliert. Aber wir machen das ja auch gerne. Ne? Ob ausgelaugt oder nicht, ja, bei so einer
Riesenbrand. Beißt die Zähne zusammen, ne?
Ja, man hält ja auch durch. Man ist, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, man trifft sich untereinander. Der Zusammenhalt ist auch unheimlich stark gewachsen in der Zeit. Man bekommt auch Zuspruch aus der Bevölkerung. Ne? Das ist ja auch so eine Sache, die kriegen ja auch mit. Gerade bei Feuer wird ja auch immer noch die Sirene mit alarmiert. Gerade auch nachts kriegen die Leute das ja dann mit. Oh, die sind schon wieder los. Ne?
Also trotz aller Müdigkeit, allem Adrenalin, trotz der ganzen Anstrengung hat man dann doch noch zugesehen, dass man voll funktionsfähig ist, wenn du sagst, Bart rasiert, glatt rasiert.
Also es geht darum, um die Maske, die muss schön auf der Haut liegen, oder
genau,
was?
Genau, das muss natürlich schön dicht sein und da sollten auch keine größeren Bartstoppeln sein. Da ist natürlich irgendwo jeder auch für sich selber verantwortlich und du weißt auch, wenn dein Luftvorrat zur Neige geht, muss auch dein Kamerad mit raus.
Zur Erklärung hier, wenn wir, oder wir, sage ich schon, ich habe gar keinen Bart. Aber es gibt sämtliche Behaarungen im Kopfbereich. Also ich muss auch meine langen Haare ganz streng zurückmachen. Das, weil, wenn eine Strähne in dieser Maske ist, dann kann es sein, dass Nebenluft gezogen wird. Und dementsprechend ist der Luftverbrauch erhöht. Dementsprechend habe ich weniger Zeit im Innenangriff als Beispiel.
Seit einem Monat treibt der Brandstifter nun schon sein Unwesen. Und dann passiert das, was für viele Feuerwehrleute der Worst Case ist. Ein Feuerwehrhaus brennt. Am 6. Juli steht das Feuerwehrhaus in Grassel in Flammen.
Der Ortsbrandmeister war, glaube ich, sogar einer der ersten am Gerätehaus und hat dann mit seiner Frau erstmal die zwei Feuerwehrfahrzeuge rausgefahren. Mhm. Das war vielleicht irgendwie Glück im Unglück, dass das Feuer quasi am Grill unterstand. Auf der Rückseite des Gebäudes gelegt wurde und die Feuerwehrkameraden, die Anlaufenden natürlich vorne in die Umkleide laufen und so weiter und die erst eintreffenden geistesgegenwärtig ja jetzt erstmal die zwei Feuerwehrfahrzeuge gerettet haben. Ne?
Das sind ja auch Werte, die da stehen dann unheimlich. Und wir können es eigentlich als Angriff sehen, ne? Sieht man das dann so? Wahrscheinlich, ne? Dass man sagt, okay, gut, jetzt hat er ja so viele Brände gelegt, das ist wie, ja, man kann es ein Stückchen persönlich nehmen, oder?
Ja, auf jeden Fall und das ist auch irgendwie... Ja, das ist ja schon wie so ein Sabotageakt, sag ich mal. Ne? Wenn man die dann eigentlich immer auch noch löschen sollen, wenn du die erstmal zunächst ausschaltest, ja. Also das, als jeder auf dem Pieper gelesen hat, Alarm, Feuerwehrhaus Grassel brennt, B2 oder sogar B3, weiß ich gar nicht mehr genau.
Da kriegst du doch, kriegst du Puls, oder?
Naja, ich sag mal, dann nimmst du die Beine noch schneller in die Hand zum Gerätehaus. Ich sag mal, vielleicht nochmal 5 km/h auf der Anfahrt draufgelegt, was halt der Maschinist vertreten kann, aber... Du willst natürlich die Kameraden noch unterstützen. Ne? Ich meine, wir haben uns natürlich auch über diese ganze Zeit, ich will nicht sagen, wir sind ein Team gewesen. Es war nicht eine Feuerwehr oder ich aus der Feuerwehr meine. Wir waren ein Team, die Feuerwehr aus Grassel, Abesbüttel, selbst Röttgesbüttel ist ja auch zugefahren, Bechtsbüttel, diese ganzen Feuerwehren, das war auch, das hat man auch gespürt, ein Zusammenhalt auf jeden Fall, ne? Wenn man sich dann beim Einkaufen getroffen hat. Ja, wir sehen uns nachher, ne? Mhm. Ich meine, das sagt man immer so.
Dann schwingt ja wahrscheinlich nicht nur Adrenalin, um dann schneller dann zu Fuß zu sein, beziehungsweise mit dem Fahrzeug, sondern halt auch Wut wahrscheinlich auch mit, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also In Grassel sind ja auch, ich will nicht sagen, Bürgerwehren gegründet worden, aber die Leute hatten Angst, ne? Die sind ab 21:30 sind die Leute um ihre Höfe geschlichen, ne? Welcher Hof ist der nächste?
Übrigens, Feuerwehrhaus, wenn das eigene Feuerwehrhaus brennt, wir hatten das ganz am Anfang bei meinem Einsatz, könnt ihr noch mal reinhören, da gibt es eine Folge oben aus der Nähe von Cuxhaven, bittere Geschichte, wenn so ein Feuerwehrhaus auch nicht mehr zu retten ist und du stehst als Kamerad davor und musst zugucken, wie dein Stützpunkt niederbrennt. Hört mal rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wie lange zieht sich diese Brandserie hin, ohne dass ihr wisst, wer ist es? Wo sitzt der? Hat die Polizei vielleicht mal irgendwelche Hinweise? Hat er mal irgendwas zurückgelassen, irgendwelche Spuren? Wie lange geht das so weiter?
Also in dieser Brandserie ging das, glaube ich, über 3 Monate. Von Ende Mai, Anfang Juni bis Ende September. Wo sich rauskristallisiert hat, wer es denn dann auch ist. Verdächtigt wurde ja jeder am Anfang. Es konzentrierte sich dann wohl auch irgendwo auf eine Person aus Grassel. Der Dorffunk ist ja dann auch relativ schnell. Wo sind die Zivilfahrzeuge am häufigsten? Wo stehen sie über Nacht und so weiter? Also da war dann relativ schnell klar, dass jemand auch observiert werden muss. Die Ortsführung zum Beispiel, weiß ich jetzt durch die Recherche dieser Einsätze hier für die Folge, hat erzählt, dass sie sogar Einsatzlisten abgeben mussten, weil nämlich das, was wir vorhin schon angesprochen haben, wer war wann, bei welchem Einsatz, hat sich jemand verdächtig gemacht, war einer vielleicht schon voll umgezogen da oder wie auch immer.
Obwohl der Alarm noch nicht ausgelöst war, so nach dem Motto.
Genau, und da bin ich eigentlich froh, dass ich das erst 6 Jahre später erfahre, weil wenn du das vorher weißt, dass dein Ortsmeister eigentlich Liste führt, wann du wo warst und du dann selber irgendwo in so einem Generalverdacht stehst, da bin ich froh, dass das bei uns jedenfalls nicht rumgegangen ist.
Das heißt, die Polizei hat diese Einsatzlisten gekriegt und hat sich genau angeguckt, wer war möglicherweise verdächtig, aus Reihen der Feuerwehr.
Ja, genau.
Doch es ist kein Feuerwehrmann, keine Feuerwehrfrau. Die Polizei hat schließlich einen Mann im Visier, Anfang 40, aus der Umgebung. Er wird am 21. September 2019 festgenommen. In der Nähe einer brennenden Scheune in Wedelhaine. Auch die soll er angesteckt haben. In dem Gebäude brennt ein Oldtimer ab. Der Schaden insgesamt 500.000 Euro. Außerdem steht zunächst nicht fest, ob sogar Menschen in Gefahr sind. Denn das Wohnhaus steht direkt neben der brennenden Scheune.
Abgesehen vom Feuerwehrhaus in Grassel ist das natürlich dann die Krönung, ne? Wenn du dann auch noch anfängst, Personen in Gefahr zu bringen, ne? Und nicht nur Material.
Verletzt wird glücklicherweise niemand. Im Nachhinein wird aber einiges klar.
Ja, wie sich dann nachträglich natürlich rausstellte, dass derjenige, der es dann am Ende war, zum Teil am Auto gesessen hatte, man den schon wahrgenommen hat, aber halt nicht als verdächtigte Person. Und der den Leuten zugeguckt hat, wie die Feuerwehrleute in Grassel zur Feuerwehr gelaufen sind.
Wo stand er mit seinem Auto? Am Feuerwehrhaus? Oder
naja, was? Nicht direkt am Feuerwehrhaus, aber ich sag mal, der Ort Grassel ist jetzt nicht so groß, aber auf der Zufahrtsstraße, sag ich mal, zum Feuerwehrhaus, da war der schon und hat sich dann daran erfreut oder ich weiß es nicht.
Sagt man ja immer, der Täter kommt an den Tatort zurück, ne? Dementsprechend war das bei euch dann auch so, ne?
Was sich dann ja auch im Nachhinein rausgestellt hat, dass er sogar versucht hat, mit einem Gartenschlauch vom Nachbargrundstück, nicht sein Grundstück, das Feuerwehrhaus in Grassel mitzulöschen. Vom Sehen her kannten den natürlich viele. Wie gesagt, was man so rückwärtig recherchiert hat, hat man ihn dann ja auch wahrgenommen. Er war ja dann auch ab und zu an Einsatzstellen und so weiter. Das schließt der Kreis schließt ja immer erst am Ende, ne?
Großes Aufatmen bei der Feuerwehr. Der Mann ist geschnappt. Großes Aufatmen in Grassel, in Meine und in den ganzen Dörfern und Umgebung. Dann endlich mal wieder Beine hochlegen für die Feuerwehr. Oder? Gibt's noch Nachschlag? Es gibt noch Nachschlag.
Ja, naja, was wir auch nicht angesprochen haben, sag ich mal, in dieser ganzen Brandserie, das normale Einsatzgeschehen lief ja trotzdem noch weiter, ne? Wir haben ja alle Feuerwehren bei uns im Kreis auch das, was das ganze Jahr über immer wieder anfällt, ne? Verkehrsunfälle, Türöffnung, Rettungsdienstunterstützung, Brandmeldeanlagen und so weiter. Das haben wir ja trotzdem noch gehabt. Mhm. Ne? Wie gesagt, große Aufatmen, du sagst es gerade, 21.09. Täter in Untersuchungshaft, erstmal vorbehaltlich. Und dann war, glaube ich, 5. Oktober wieder B2 Brand in Grassel. Ne? Und ich glaube, allen ist irgendwie, ich weiß nicht, das Herz in die Hose gerutscht oder was.
Ihr dachtet, das geht wieder los, ne?
Ja, weil du denkst, okay, alle haben mittlerweile mitgekriegt, dass jemand in Untersuchungshaft ist. Ne? Vom 21.09. bis 5. Oktober sind ja auch ein paar Tage. Und dann Carport Brand in Grassel. Das ist ja jetzt auch nichts, was eigentlich von alleine anfängt. Ne? Also es war tatsächlich auch Brandstiftung am Ende. Wir haben dann, sag ich mal, mit der Feuerwehr Grassel wieder zusammen natürlich das Feuer löschen können. Aber es hat sich da nie rauskristallisiert, wieso, weshalb, warum. Also es ist jetzt auch nicht so, dass dort, keine Ahnung, ein Auto zuerst angefangen hat oder irgendwo ein Elektrogerät angeschaltet war oder so. Also auch dort ist man von Brandstiftung ausgegangen.
Aber daraus ist keine Brandserie entstanden.
Nee, Gott sei Dank nicht. Das war irgendwie, einmalig. Weiß ich nicht.
Vielleicht dann der dumme Jungenstreich, der da...
Also es ist schon irgendwie mit Geschmäckle, aber weiß ich nicht. Aber da war natürlich erstmal nochmal der Schock groß.
Im März 2020 beginnt vor dem Landgericht Hildesheim der Prozess gegen den 42-jährigen Beschuldigten. 8 Brandstiftungen und eine schwere Brandstiftung werden ihm vorgeworfen. Die anderen Fälle können dem Mann nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Und auch die 9, für die er angeklagt ist, bestreitet er. Vor Gericht beteuert er seine Unschuld. Am Ende des Indizienprozesses verurteilt ihn die vorsitzende Richterin zu einer Haftstrafe von 6 Jahren.
Alex, schönen Dank, dass du diese Geschichte erzählt hast. Die war eindrucksvoll, weil sie mal eine ganz andere Dynamik tatsächlich hatte als unsere anderen Einsätze. Ne? Mhm.
Ja, danke für die Einladung.
Danke.
Das war eine Knallerfolge hier mit Brandstifter und Crime. Das ist heftig, ne?
Ist ordentlich, wenn True Crime zu den Brandeinsätzen kommt, ja.
Ja. Wenn ihr auch sowas erlebt habt da draußen, muss nicht immer ein Brandstifter sein, aber vielleicht andere Kriminalfälle, die in eure Feuerwehrarbeit reingespielt haben, dann schreibt uns einfach an meineinsatz@ndr.de. Wir sind gespannt auf eure Geschichten. meineinsatz@ndr.de. Und auch wenn ihr sonst was habt, immer her mit Feedback, Einsätzen, Geschichten. Wir freuen uns auf Post. So, und in der nächsten Folge, das noch als Ausblick, da schauen wir wieder mal über den Tellerrand. Da geht es nämlich darum, wie die Feuerwehr im hohen Norden, nämlich im Kreis Schleswig-Flensburg, also ganz, ganz oben, wie die mit Kameraden und Kameradinnen aus Dänemark zusammenarbeiten. Und wir sprechen mit unserem Gast Jens darüber, wie es sich für ihn angefühlt hat, das erste Mal mit Blaulicht über die Grenze fahren zu können. Wenn ihr nicht so lange warten wollt auf die neue Folge, dann geht doch jetzt schon in die ARD-Audiothek. Da gibt's die neuen Folgen nämlich immer zuerst.
Und wenn euch unsere Einsätze gefallen, also True Action, dann habe ich jetzt noch einen Tipp für euch. ARD Crime Time, der True Crime Podcast der ARD, macht aufwendige Ermittlungen zu krassen Verbrechen noch einmal authentisch erlebbar. In den einzelnen Episoden erzählen Autorinnen und Autoren aus der ganzen ARD von ihren intensiven, monatelangen Recherchen zu den True-Crime-Fällen.
Und True-Crime ist ja auch was für dich, ne?
Na, auf jeden Fall. Einige Folgen habe ich schon durch, ja.
Wahrscheinlich wieder abends vorm Schlafen gehen oder was?
Das ist das Beste, was es gibt, ja.
Alter, ich wüsste gar nicht, wie ich da in den Schlaf kommen soll bei so gruseligen Geschichten, aber gut.
Ja, es funktioniert.
Muss man sehr abgestumpft sein.
Scheinbar, ja.
Ja, so bist du, Theresa. So, ihr Lieben, jetzt habt ihr noch einen Tipp. Macht's gut. ARD Crime Time findet ihr natürlich, das noch ganz schnell, auch in der ARD Audiothek. Tschüss.
Tschüss.